in den letzten 7 Abenden haben wir uns mit dem bedingten Entstehen befasst. Und heute Abend geht es darum, den Schlusspunkt praktisch für diesen Zyklus zu setzen und uns mit Speichen des Rades, das hier ganz links hängt, auseinanderzusetzen, die auf dieser Darstellung nicht aufgeführt sind. Mögt euch vielleicht noch erinnern, ich habe es, glaube ich, zu Beginn unseres Zyklus gesagt, dass diese Darstellung des bedingten Entstehens eine ganz vereinfachte Form ist, die klassische Darstellung in der buddhistischen Lehre hat 12 Speichen. Und dieses hier hat nur 8. Also ich habe mir einfach frecherweise erlaubt, ein paar wegzulassen. Und ich möchte heute darauf eingehen, welche hier fehlen und was vielleicht auch die Aussage dieser Speichen ist. Also der erste Teil, auf den ich eingehen möchte, und dann in einem zweiten Teil auf die Radnabe, das Zentrum dieses Rades, zu sprechen komme. Vielleicht aber noch für die, die nicht immer dabei sein konnten, sich auch nicht immer die Aufnahmen anhören konnten und vielleicht eben auch als Vorrede praktisch zum darauf eingehen, auf die fehlenden Speichen, nochmal auf die Speichen, die wir hier eigentlich sehen. Weshalb sind diese Speichen da? Was sollen diese Speichen in diesem Rad? Die erste Speiche, Körper und Geist. Hier hängt das Plakat, das wir damals gemalt und miteinander gesprochen haben. Aber Körper und Geist ist die Grundbedingung überhaupt, des Bedingten. Käme es gar nicht zu einem Bedingten entstehen, da würde die Grundlage einfach fehlen. Ganz wichtig, und das sehen wir auch immer wieder in unserer Praxis, ist, dass dieser Körper und Geist nicht irgendwie einfach nebeneinander separiert voneinander da ist, sondern eben auch symbolisiert durch dieses Ruderboot, die beiden sitzen eben im gleichen Boot. Und da kann nicht einer in die eine Richtung rudern und der andere in die andere, das geht nicht, da kommt nichts Sinnvolles dabei heraus. Entscheidend ist, dass diese beiden irgendwo in einem Gleichklang miteinander unterwegs sind. Also Körper und Geist, nur weil wir einen Körper haben, weil wir Sinnesorgane haben, können wir überhaupt wahrnehmen, können wir mit einer Umgebung, mit uns selber auch wieder als Körper überhaupt interagieren, können uns wahrnehmen, weil wir einen Geist haben, gibt es in unserem Geist ein Abbild von dieser Wirklichkeit, ja, kreieren wir eigentlich diese Wirklichkeit er selbst. Ohne diesen Geist und ohne diesen Körper gäbe es nichts, worüber wir hier erzählen könnten. Also das, die erste Speiche, die Vorbedingung. Die zweite, die Sinne, die habe ich schon etwas mit erwähnt, gerade beim Körper, die sind nicht Körperorgane teilweise, zumindest unsere Ohren, Augen, unsere Tastsinne. Über unsere Sinne sind wir im Kontakt mit uns selber, wir spüren eben unsere Hände, wir spüren den Boden, wir können unseren Atem wahrnehmen. Aber nicht nur das, wir können nicht nur Sinneswahrnehmung nach außen, eben die 5 äußeren Sinneswahrnehmungen machen, sondern der 6. Sinn, dieses emotionale, geistige Wahrnehmen in uns, der 6. Sinn, können wir auch. Das heißt, unser eigener Geist ist praktisch gleichzeitig wieder Sinnesorgan, nimmt selber wahr, was in ihm passiert, was in ihm abläuft. Und die äußeren Wahrnehmungen ergeben innere Bilder, die hier abgelegt werden. Wir haben jetzt hier den Körper, die materielle Wirklichkeit. Wir haben hier den geistigen, emotionalen Raum. Und über die Sinne sind wir in Kontakt. Über das Denken, Fühlen nehmen wir selber wahr, was in dem geistigen Raum passiert. Und in diesem geistigen Raum legen wir auch Erinnerungen, Bilder, Töne ab, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Das also diese zweite Speiche. sind wie Fenster, wie die Fenster hier dieses Hauses, dieses Symbols nach außen. Wir können durch diese Fenster kommunizieren oder eben in Kontakt treten, die dritte Speiche. Erst wenn wir miteinander oder mit dem, was wir wahrnehmen, interagieren, das wirklich wahrnehmen, sei es bewusst oder unbewusst, wenn unsere Augen etwas nicht sehen, dann kann es auch keine Wirkungen in uns entfalten, wenn unsere Ohren etwas nicht hören, obwohl der Ton irgendwie weiter weg da ist, aber wir können nicht hören, kann in uns auch nichts passieren. Erst dann, wenn eine Sinneswahrnehmung passiert, unsere Sinne etwas wahrnehmen, ob uns das bewusst ist oder nicht, das ist egal. Erst wenn wir etwas wahrnehmen, es zu einem Kontakt kommt, diese beiden Personen, die sich da begegnen oder umarmen als Symbol, erst dann kann etwas passieren. Hier dieses vierte Schaubild, hatten wir uns das veranschaulicht, es kommen Sinneswahrnehmungen in unseren Geist, das ist uns entweder bewusst oder unbewusst. Es gibt die beiden Torwächter, da die Achtsamkeit und die Sammlung, die diese Eingänge an diesen Eingängen da sind oder vielleicht eben auch schlafen und es nicht wahrnehmen. Und wir nehmen diese, über diese Sinneswahrnehmung passiert Kontakt, geschieht Kontakt und diesem Kontakt folgt als nächstes eine Gefühlstönung, eine erste, nicht nur eine wirkliche Bewertung, aber ein erstes Aufmerken, wie ist das eigentlich, angenehm oder nicht, ist es neutral. Und von dieser Gefühlstönung werden wir einfach überfallen. Die können wir nicht inhaltlich groß steuern, sondern wir werden von der getroffen. Deshalb auch klassischerweise symbolisiert durch diesen Pfeil, der dieses Männchen da einfach ins Auge trifft. Wir werden getroffen von dieser Gefühlstönung. Die ist nicht machbar groß beeinflussbar. Und dann als nächstes kommen diese ganzen Gefühlstönungen, oder diese Wahrnehmung, die da passiert, die kommt in unseren geistigen Raum. Und da passiert ganz vieles. Das ist hier extrem verdichtet in dieser einen Speiche. Das könnte noch deutlich mehr aufgefaltet werden in der Analyse, in der Wahrnehmung. Nämlich es passiert erstmal ein Erkennen. Ich höre ein Geräusch von außen und ich erkenne, es ist ein Tram, eine Straßenbahn. Ich verbinde das mit anderen Erinnerungen, mit Erlebnissen, die ich schon hatte. Ich habe irgendwann mal gelernt, dieses Geräusch ist eine Straßenbahn und kann das wieder verbinden, kann erkennen, was es ist, ich kann es interpretieren, ich kann auch sagen, was bedeutet es für mich, wenn ich hier einfach sitze, ist das Geräusch der Straßenbahn vielleicht störend, vielleicht neutral. Wenn ich unmittelbar über die Schienen gehe und ich höre die Straßenbahn, dann ist das was ganz anderes, hat eine völlig andere Bedeutung in dem Moment, als wenn wir hier sitzen. Das ist sehr abhängig davon, was bedeutet das, was ich hier wahrnehme für mich und deshalb nächstens dann, wie beurteile ich es? Ist es gut, ist es schlecht, möchte ich mehr davon oder weniger? Und in der Gesamtsumme führt das meine Erinnerungen, meine Bilder, die ich damit verbinde, meine Bewertungen, führen zu einem Erleben. Wie ist es für mich? Wenn ich denkt vielleicht zurück an die Rosinenübung, vielleicht habt ihr ganz zu Beginn unseres Kurses, vielleicht habt ihr mit Rosinen keine Erinnerungen verbunden, keine Emotionalität. Im jetzt laufenden Kurs ist jemand, der hat ganz starke Erinnerungen, der hat diese Rosine gegessen und war zack in seiner Kindheit. Ich hatte schon mal eine Frau, die hat ist in einer Rebbauerfamilie aufgewachsen. Dann ich auch diese Rosine, diese getrocknete Traube hat eine völlig andere Bedeutung als vielleicht für uns. Also da kann es sein, dass wir sofort in ein Erleben, in eine Erlebenswelt kommen, die eigentlich mit der ursprünglichen Sinneswahrnehmung gar nichts mehr zu tun hat. Wir riechen eine Rosine und sind in einer Kindheitserinnerung, in einem Film, in der Erinnerung, in einer Begegnung, einer Weihnachtsfeier oder was auch immer. Also es kommt über diese Gefühlstönung, diese innere Unterscheidung kommt es zu einer Geistesregung, die wir als angenehm, einem Erleben, das wir als angenehm oder als störend empfinden und daraus folgt dann zu einem Begehren, einer Ablehnung, wir wollen mehr davon haben, Es ist, wenn es angenehm ist, wollen wir, dass es nicht vergeht. Wir möchten mehr davon haben. Wenn es unangenehm ist, dann möchten wir es möglichst schnell beenden, weghaben und zum nächsten gehen. Und dieses, auf diesem Erleben fußt eine Gerichtetsein, eine innere Ausrichtung, eine Emotionalität, eine innere Motivation hin zu irgendetwas. Und diese dann kann in einem weiteren Punkt, und das war dann der letzte Abend, zu einem Handeln kommen, zu einem Ergreifen, zu einem eben an sich ziehen, das Ergreifen, der Durst oder die Ablehnung wird hier symbolisiert durch den Becher und das Glas, und das Ergreifen, das Wegstoßen durch das Pflücken eines Apfels. Oder ich merke, ein Apfel da, der sieht gut aus, wunderbar, der sieht auch reif aus, ich hatte schon mal so einen Apfel. Ich sehe den Apfel, ich möchte den haben, und indem ich dann die Hand ausstrecke, das ist dann das Begehren, ich mache schon und dann nehme ich den Apfel, und das wäre dann das Handeln. Soweit sind wir in diesem bedingten Entstehen, in dieser Besprechung jetzt ganz verkürzt gekommen. Und warum befassen wir uns eigentlich überhaupt mit so einem bedingten Entstehen? Was soll denn das? Es geht eben darum, diese Instrumente, die wir versuchen, über unsere verschiedensten Übungen zu schulen, nämlich Sammlung, Fähigkeit, sich auf etwas ganz einlassen können und wahrnehmen können. Es geht darum, zu erkennen, wie entsteht oder unter welchen Bedingungen entsteht in uns Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Ablehnung, Glück, Freude, Trauer, Hass. Wie entsteht unsere innere Welt? Das, was wir erleben, das, was wir als unsere Wahrnehmung, als unsere Welt erfahren, ist nichts anderes als bedingtes Entstehen. Es gibt kein Erleben oder keine Erfahrung, die nicht unbedingt wäre. Es gibt immer eine ganze Kette von Bedingungen, die zusammenwirken, dass es zu dieser Erfahrung, zu dieser Wahrnehmung und zu diesem Erleben kommt. Und deshalb ist das Erkennen eines bedingten Entstehens so wichtig, denn nur wenn wir es erkennen, können wir in einer Art und Weise auf dieses bedingte Entstehen Einfluss nehmen, um so Einfluss zu nehmen, dass es eben zu einer heilsamen Entwicklung für uns kommt oder auch für andere. Und heilsam wäre, es geht darum, sich selber aus Stress, wie es im Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs ist, immer mehr loszulösen, sich frei zu werden von diesem als vielleicht leidhaft, störend, unangenehm empfundenen Stress, oder in einem größeren Kontext frei zu werden von dem, was wir als Leid, als belastend in unserem Leben erfahren, frei werden dazu und offen zu werden oder uns darauf hinzubewegen zu einem eigentlich inneren Glück, einer inneren zutiefsten Zufriedenheit. Das wäre das Anliegen. Und dieses bedingte Entstehen zeigt, wie hier unterwegs eben es dazu kommen kann, dass diese Bewegung nicht hin zu etwas Heilsamem führt, sondern am Schluss zu etwas Unheilsamem, zu Leid oder zu Stress. Und diese Bewegung, die ist unglaublich schnell. Das ist hier so, sieht hier alles so schön statisch und ruhig aus. Ich habe das mal hier so auf eine Scheibe drauf kopiert, also wird das eigentlich, müssen wir uns vorstellen, das dreht sich einfach permanent extrem schnell. Noch viel schneller, es ist nicht nur ein Rad, sind ganz viele. Es dreht permanent in einem unglaublichen Zahn. Während ihr hier zuhört, findet ihr das gut oder schlecht oder das langweilig oder möchtet das oder fühlt euch unruhig und es passiert das und das mit euch. Es passiert ganz viel permanent, den ganzen Tag dreht dieses Rad vom bedingten Entstehen. Weil dieses bedingte Entstehen ist eben Erleben. Es entsteht permanent neu in uns. Deshalb ist es wichtig, dieses zu erkennen. Und jetzt ist nicht die Frage, ja, okay, aber trotzdem, was soll es jetzt? Wir wollen erkennen, wie Leid und Unzufriedenheit entsteht und wie wir Einfluss nehmen können. Und wir haben ja auch schon unterwegs geschaut, das Markieren dieser roten Keile hier, dass wir unterwegs Einfluss nehmen können auf das, was passiert. Wir können bis einem gewissen Grad beeinflussen, mit was wir in Kontakt kommen. Es ist in unserer Wahl, was wir lesen, welche Filme wir schauen, in welche Gesellschaft wir uns begegnen, was wir uns anhören. Nicht alles, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir uns entscheiden, auf die Straße zu gehen, können wir nicht mehr beeinflussen, was wir dann erleben, also was wir hören und sehen und riechen. Das passiert dann, aber wir können uns entscheiden, gehe ich auf die Straße und wann und wohin. Da haben wir Entscheidmöglichkeit. Bei der Gefühlstönung ist die hängt eng zusammen mit dem Kontakt, die ist recht schwierig zu beeinflussen. Ich kann einfach, wenn ich ganz eine geübte Aufmerksamkeit habe, kann ich schon sehr früh erkennen, ist es jetzt unangenehm, wenn ich es eben als oder angenehm und wenn ich es als solches erlebe, dann wird notwendigerweise oder beinahe zwingend, wenn ich nicht aufmerksam bin, wird Begehren und Ablehnung dann dem folgen. Wenn ich schon ganz früh bin, kann ich hier schon Einfluss nehmen auf das, was passiert. Ich kann probieren zu erkennen, was passiert in meinen Gedanken, in meinen Bewertungen. Und es liegt nicht so sehr an mir, ob die Gedanken kommen oder auch wieder gehen. Das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, die wir bis hierher auch hatten. Ich kann nicht so sehr, wie ich nicht beeinflussen kann, was ich höre oder nur sehr bedingt, kann ich nur sehr bedingt beeinflussen, was ich denke oder was in meinem Kopf auftaucht an Gedanken, an Bewertungen, an Gefühlen. Aber ich kann darauf antworten. Ich kann probieren, bewusst darauf zu antworten und mich nicht von Gedanken, von Bewertungen mitreißen zu lassen. Also ich habe da eine Einflussmöglichkeit, wenn ich es erkenne. Ich kann merken, aha, hier entsteht langsam ein inneres Begehren oder eine Ablehnung. Hier entsteht langsam Wut, kommt es in mir, wächst ein Wut heran oder Lust auf etwas oder eine Ablehnung von etwas. Ich kann das merken beim E, bei der Geistesregung, wenn ich präsent bin und kann darauf Einfluss nehmen. Ich kann ein unheilsames Begehren, jetzt möchte ich den Film noch schauen, ich weiß, aber morgen habe ich einen harten Tag, wenn ich jetzt hängen bleibe und mir das anschaue, dann weiß ich, bin ich morgen kaputt. Wenn ich morgen übermüdet in die Sitzung gehe, dann weiß ich, je nachdem, weil es ein heißes Thema ist, das kann in die Hosen gehen, ich werde dann auf eine Art und Weise reagieren, die nicht unbedingt angebracht ist. Ich kann das erkennen. Ob ich dann darauf Einfluss nehmen kann, da wissen wir alle, extrem schwierig, so was wir selber bei uns sehen und dann die Schlussfolgerung sogar auch ziehen können, was passieren wird und dann dennoch, sehr häufig machen wir es dann trotzdem und das Muster läuft trotzdem ab. Aber je besser und je früher wir es erkennen und Einfluss nehmen können, desto eher die Chance, in einen Freiraum zu kommen und dann die letzte Möglichkeit beim G ergreifend wegschossen, eben obwohl es uns massiv reizt, das jetzt zu nehmen oder das zu tun oder das zu sagen, es dennoch nicht zu tun. Das wäre dann der letzte Moment. Dieses Rad wird eben schnell, wenn wir über eine Sinneswahrnehmung sagen, wir etwas, es reizt uns etwas zu sagen, zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, Kollegen, und sagen wir, das ist was Nettes, dann hat das, was wir hier sagen, je nachdem, wie es bei der anderen ankommt, es läuft über ihre Sinneswahrnehmung von der Person, löst bei ihr etwas aus, es kommt bei ihr wieder zu einer Reaktion, zu einer Antwort, sie sagen es vielleicht auch zurück, oder, und dann kommt es bei uns wieder zu einer Sinneswahrnehmung. Das, was wir tun, das, was wir hier ergreifen, was wir wegstoßen, das, was wir handeln, dann eben tun, und das muss nicht nur ein Tun nach außen sein, sondern es kann auch ein inneres Denken, einen inneren Gedanken weiterverfolgen sein. Das hat Folgen, das zieht wieder weitere Gedanken nach sich. Mein freundliches Begrüßen am Morgen hat eine Folge, wenn wir merken das immer wieder, wenn uns jemand am Morgen, wir sind nicht so gut drauf, jemand, unser Nachbar begegnet uns, sagt uns sehr freundlich, guten Tag und wünscht einen schönen Tag, dann macht das was mit uns. Also das, was wir tun, das, was wir weitermachen, das hat wieder Folgen, wirkt auf uns zurück. Das heißt, das ist immer wieder Input, alles, was hier getan wird, ist wieder Input für eine neue Runde, bei uns und bei anderen. Und eines geht ins nächste über. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, ja gut, das geht aber nicht ganz auf, weil ich ergreife etwas, aber dann nimmt es der andere wahr, dazwischen ist ja noch Körper und Geist. Was ist dann
Also was hat jetzt Körper und Geist dazwischen mit dem zu tun? Das von Ergreifen, wenn ich was tue, wieder zu einer Sinneswahrnehmung kommt. Bei mir, wenn ich die Schokolade auspacke, oder? Ich habe Lust, ich packe sie auf, dann kommt es zu einer Sinneswahrnehmung. Ich höre das Knistern des Papiers, das Raschen des Papiers, ich rieche die Schokolade. Dann geht es wieder weiter. Aber was hat jetzt Körper und Geist? Klar habe ich gesagt, ist Grundbedingung dafür, aber was hat der hier irgendwie dazwischen im Weg?
Und hier kommen diese fehlenden Speichen ins Spiel. Deshalb geht es hier nicht ganz 100% auf. Und was sind die fehlenden Speichen? Und hier vielleicht einen kleinen Ausflug. Mir geht es einfach darum, dass ihr erstens das nicht nur in der verkürzten Version hört, sondern auch wisst, was ist die längere Version und was ist vielleicht der Unterschied. Und hier kommen wir aber eigentlich von etwas weg in ein Gebiet, wo wir sagen müssen oder wahrscheinlich das als solches bezeichnen würden. Da kommen wir in so einen Glaubensaspekt rein. Also hier kommen wir in so einen buddhistischen Glauben rein. Ich sage jetzt nicht, dass ich das mir oder ihr oder ich das glauben müsste. Es geht mehr einfach darum, zu erklären, was das ganze Rad soll. Und es hat schon noch was für sich auch. Die fehlenden Speichen hier oder die ganze Darstellung der 12 Glieder des bedingten Entstehens erstreckt sich nicht nur auf ein Erleben oder ein Leben, sondern in der buddhistischen Psychologie auf mehrere Leben. Diese 12 Speichen sind eigentlich ein Vorleben, das jetzige Leben und ein Nachleben. Und es erklärt auch in diesem buddhistischen Glauben, erklärt es, warum es zu einer dieser ewigen Wiedergeburt kommt. Wenn nämlich solch ein Greifen, ein Begehren groß ist, kommt es beim Tod zum Ergreifen von einem neuen Körper und Geist. Und damit wäre dieser fehlende Zwischenraum ja nicht erklärt. Oder? Solange wir ein starkes inneres Begehren haben, Begehren nach weiterem Leben, nach weiterer Sinneserfahrung, solange dieses da ist, kommt es zu einer neuen Verkörperung dieses Bewusstseinsstroms in einem weiteren Leben. Und die fehlenden Speichen da dazwischen sind rund 4, da geht es um praktisch Erwartung oder Schwangerschaft, Geburt, Tod und das vierte, das noch fehlt, wäre das Unwissen, was lustigerweise im Zentrum ist, aber eben auch auf dem klassischen Rad außen. Also das sind die fehlenden Speichen. Das erklärt praktisch das Ganze, warum es immer wieder auch zu ewigen Wiederholungen kommt. Und das Ziel wäre es, in diesem, ich sage es bewusst, buddhistischen Glauben, nicht in diesem Art säkularen Auslegen, wie wir es haben, wäre es eben konsequenterweise dieses Wiedergeborenwerden zu stoppen. Das ist das Ziel. Und wenn es natürlich nicht mehr zu einem Körper und Geist kommt, hört das Ganze definitiv auf. Deshalb ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, auch was ist eigentlich der ganze Hintergrund. Also es geht nicht nur im Buddhismus geht es nicht mehr darum, nur irgendwie etwas weniger Leid zu erfahren, sondern das Leid vollständig zu beenden. Vollständig beendet ist es nur, wenn es gar keinen Körper, gar keinen Geist mehr gibt, dann ist Schluss, dann ist Nirvana, dann ist fertig. Das wäre das Ziel. Nun, wir können das ja glauben oder nicht glauben. Wir wissen ja wahrscheinlich selber nicht so genau, oder wir haben einen Glauben vielleicht, was nach unserem Tod passieren könnte und was vielleicht vor unserem Leben war, aber wir wissen es nicht. Wir haben, wenn überhaupt, ein Glauben, je nachdem, was wir eben so glauben. Das Verrückte ist nicht, wenn wir uns jetzt einfach mal in die Haltung versetzen würden eines gläubigen Buddhisten, der glaubt, dass er, wenn er nicht zur Erleuchtung kommt, immer und über Trilliarden von Wiedergeburten, das ist unglaublich, da gibt es in den Lehren viele Ausführungen dazu, über aber 1000 Millionen und und verschiedene Welten und Zeiten hinweg wiedergeboren würde, immer das Gleiche wieder erlebt. Und er auch glaubt, dass das, was er eben hier tut, an Haltung, an, auf was er sich ausrichtet, wenn man das wirklich glaubt, hat es nicht eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Kraft. Wenn ich glaube, dass das, was ich hier tue, was ich hier beeinflusse, mir immer wieder entweder Leid oder Glück verschafft und es eigentlich aus meinem Handeln kommt und aus dem, wie ich unterwegs bin, was ich mit meinem Geist tue, wenn ich das wirklich zutiefst glaube, dann hat es nicht ein unglaublicher Power auf die Praxis. Kann man sich vorstellen. Es wäre so ähnlich, als wenn wir im Christentum wirklich glauben, es gibt ein Paradies oder es gibt eine Hölle. Und wo ich hinkomme, hängt von meinem Handeln nebst der Gnade Gottes, hängt es von meinem Handeln ab. Wenn ich das wirklich glaube und nicht das einfach verdränge, die Frage, sondern wirklich das glaube, hat es wieder auch eine Auswirkung haben auf mein Leben, wie ich es lebe. Und deshalb finde ich es einfach noch interessant, dass man einfach auch weiß, zum Teil, weshalb so tibetische große Gelehrte und so, mit welcher Intensität und Power die in dieser Praxis drin sind, wenn die das nicht wirklich glauben, ist es auch nicht so erstaunlich. Oder? Da ist man dann schon motiviert. Und deshalb finde ich es einfach immer interessant, dass man sich das einfach wirklich vor Augen hält. Wenn man sowas glaubt, dann kommt dann schon Motivation auf. Das wären also diese so fehlenden Speichen. Ja. Jetzt, dieses Rad, eben, das dreht sich und es kann sich auf beide Seiten auch drehen, auch auf die andere Seite. Nicht nur, dass es immer zu Leid führt, wenn es kann sich auch in die umgekehrte Richtung drehen. Ich kann damit auch Leid auflösen. Aber es dreht sich. Und solange ich in diesem Rad drin bin, in diesem immer wieder, bleiben wir jetzt wieder bei unserem Leben, solange ich in diesem Rad drin bin, in dem ich immer wieder irgendwie reagiere und irgendwie etwas tue und oft eben auch unbewusst tue, vielleicht einer ungeschickten Art und Weise, solange ich das tue, bleibe ich gefangen in diesem Rad. Aus meinem Handeln folgt ja immer wieder was Neues. Es hat eines folgt zum anderen, es geht eins ums andere immer weiter. Das heißt, ich kann hier zwar Einfluss nehmen über diese Punkte, die ich vorhin hier beschrieben habe, aber eigentlich bleibe ich gefangen in diesem Rad. Ich bleibe im Hamsterrad. Es geht immer weiter. Das heißt, durch dieses Einfluss nehmen verbessere ich praktisch die Haftbedingungen in diesem Hamsterrad. Etwas lockerer, etwas glücklicher, etwas weniger, etwas entspannter und so. Aber grundsätzlich bleibe ich in diesem Hamsterrad verhaftet. Und ich kann etwas aufmerksamer sein, etwas netter und die anderen werden dann auch etwas netter und so. Aber schlussendlich, es sind immer noch die Bedingungen da. Das heißt, das dreht sich weiter. Es dreht sich um diese Achse. Damit es aufhört, muss ich praktisch die Achse rausziehen. Die Achse muss weg. Oder ich muss erkennen, was in der Achse passiert. Also es wäre so, als hätte ich jetzt hier, wenn ich das Rad hier so, oder ich habe die Achse ist draußen, dann rollt es noch eine Weile, dieses Rad, will nicht, rollt noch eine Weile und irgendwann, zack, rollt es dann nicht mehr. Es kommt aus dem Tritt.
Das ist zurück.
Hä? Ja. Ja, super. Ja, okay. Also ich sehe, das dreht noch eine Weile und irgendwann, dann ist aber Schluss. Irgendwann fällt es. Es braucht diese Achse, dieses Zentrum, um die sich das Rad dreht. Und deshalb ist dieses Zentrum oder diese Achse natürlich der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte. Vielleicht noch einfach als Bemerkung, Leiden, habe ich mal bei Achim schon in einem Vortrag gehört, Leiden, dieses Dukkha, ich kann nicht Pali, diese Sprache, die damals geredet wurde bei Buddha, aber wenn man es genau übersetzt, ist es eigentlich der Dreck in der Narbe. Also diese Radnarbe, das dreht sich ja immer und das ist immer schmierig, da kann man machen, was man will. Oder? Also wenn man in einer Radnabe, wenn man da die Achse rausnimmt, das einfach schmierig, das dreht und da entsteht Abrieb und schmierig und Dreck. Und dieses Dukkha ist, da, ist dieser Dreck in der Nadrabe, das entsteht durch die permanente Drehung. Leiden ist das, was entsteht durch diese Reibung an der Realität, an der Wirklichkeit. Das ist dieses Dukkha. Dieses Unwissen und diese Radnabe da ist das, was so ein blinder Mann oder eine blinde Frau, ein Blinder mit dem Stock habe ich versucht zu zeichnen, und diese Blinde symbolisiert unser Unwissen. Nur wenn ich dieses Unwissen aufhebe, dann kommt es zu einer Befreiung aus dem Gefängnis Hamsterrad. Sonst verbessere ich es nur, aber ich befreie mich nicht wirklich. Wenn ich mich wirklich aus diesem Hamsterrad oder diesem Gefängnis des, sagen wir, Leidens oder Unzufriedensein, des nie genug befreien möchte, dann muss dieses Unwissen behoben werden. Wenn das jetzt ein Unwissen wäre, das einfach ich euch jetzt und mir selber erzählen kann, dann weiß ich es ja. Dann wäre es ja super, oder? Dann können wir das einfach einander erzählen und die Sache wäre gegessen. Also es geht hier nicht um ein Wissen, wie wir normalerweise, vielleicht umgangssprachlich Wissen verbrauchen. Ich lese was und dann habe ich es begriffen und dann weiß ich es, oder? Ich weiß, warum jetzt, wenn das ein blödes Beispiel, die Aktie rauf oder runter geht, das kann man lesen, weiß es immer noch nicht, aber Ich lerne französische Wörter auswendig und weiß ich, wie es ist, was heißt guten Tag zu sagen. Das kann ich lernen und dann weiß ich es und ich kann es anwenden. Das ist so intellektuelles Wissen. Und wir wissen alle, das wissen wir jetzt schon, um das wir es da gehen, wissen können wir das relativ schnell und verstehen, mal intellektuell. Das ist ja auch gar nichts Kompliziertes eigentlich. Das ist ja eigentlich völlig banal und simpel. Das ist ja völlig auch nachvollziehbar. Außer die Wiedergeburten, die sind für uns nicht nachvollziehbar. Aber das, was hier abgebildet ist, da ist ja gar nichts irgendwie Esoterisches, Mystisches dabei, das ist unmittelbar nachvollziehbar, mehr oder weniger gut in unserem Alltag. Das heißt, wir wissen es eigentlich. Und ich kann nicht sagen, wir seien da jetzt zumindest nach dem Kurs unwissend. Wir haben da schon was davon gehört. Und dennoch sind wir immer noch in Unwissen gefangen. Das heißt, hat sich noch nicht in ein völlig verwandelndes Wissen und in eine Erfahrung verwandelt, ein zutiefstes Wissen, nicht nur ein Intellekt, sondern ein, das uns als ganze Person umfasst. Und deshalb ist es so schwierig. Und schlussendlich geht es aber dieses Unwissen, das eben tiefer geht als ein rein intellektuelles Wissen, dieses Unwissen aufzulösen, und dafür braucht es die intellektuelle Auseinandersetzung damit. Es braucht aber eben auch das Üben, das selber Beobachten, das an sich merken, an anderen merken, in der Meditation. Und es braucht als Drittes das Versuchen anzuwenden, zu erfahren im Alltag. Und erst wenn diese drei Sachen zusammenkommen, das intellektuell einfach mal verstanden haben, das mal verstanden, bedingtes Entstehen, funktioniert ungefähr so und so intellektuell, dann das bei mir erleben, erfahren, in der Meditation nachvollziehen und dann die Schlussfolgerung immer mehr versuchen zu ziehen im Alltag. Erst dann wird sich wirklich was ändern im Sinne, dass sich dieses Unwissen auflöst und immer weniger dicht wird, immer durchlässiger wird. Was bezeichnet jetzt genau dieses Unwissen? Unwissen hat verschiedenste Bedeutungen. Hier mal ganz zuerst ist es einfach das Unwissen über dieses bedingte Entstehen. Wenn ich davon noch nichts gehört habe, noch nie was gehört habe, noch nie mal überlegt habe, wie passiert eigentlich irgendwas, dann bin ich einfach dem, was da so vor sich hin passiert, ausgeliefert. Oder? Ja. Irgendwie, ich werde immer wieder wütend, ich habe keine Ahnung, ich stresse mich immer wieder, es passiert einfach so, es ist halt einfach so, ich bin halt einfach irgendwie ich bin halt etwas sensibel und es passiert halt einfach und es ist halt, irgendwie stresse ich mich halt immer wieder, aber keine Ahnung warum. Erst wenn ich wirklich darüber nachdenke, was sind eigentlich die Bedingungen, wie kommt es eigentlich dazu, erst dann kann ich etwas Einfluss nehmen. Also die erste Bedeutung ist überhaupt mal Wissen, sich anzueignen über das, was hier überhaupt passiert. Und dann hat mich das Unwissen verschiedene sonstige Bedeutungen. Es wäre, dass wir Wissen haben über die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Es gibt Leiden, es gibt Ursachen fürs Leiden, es gibt einen Weg, es gibt die Möglichkeit, Leiden aufzulösen, es gibt einen Weg dazu, das sind die vier edlen Wahrheiten, dass ich die kenne, zum Beispiel, also dass ich Lehrinhalte kenne, nebst dem Bedingten entstehen. Aber vielleicht noch viel Bedeutung, und auf das möchte ich jetzt neben noch anderen, auf die ich das Unwissen beziehen kann, das sind also buddhistische Lehrinhalte, ich muss die kennen, aber das Entscheidende hier eigentlich ist, auf was ist genau mit Unwissen hier gemeint, und das sind eigentlich die drei sogenannten Grundübel. Wenn ich die drei Grundübel nicht kenne und nicht sehe, dann hat das Rad ein ideales Kugellager, um möglichst schnell zu drehen. Und was sind diese drei sogenannten Grundübel? Das erste Grundübel, dem sind wir auch schon begegnet, denn es ist eigentlich gleichzeitig auch eine Speiche, es ist Begehren und Ablehnung. Wir sind immer wieder darin gefangen, dass wir etwas haben wollen, dass wir etwas nicht haben wollen. Oder ganz einfach gesagt, dass es so, wie es jetzt im Moment ist, nicht okay ist. Oder? Wenn wir sagen, es ist so, wie es jetzt ist, vollständig okay, es muss sich nichts mehr ändern, es ist ideal, dann wäre kein Begehren, keine Ablehnung mehr da. Da könnt ihr mal bei euch schauen, wie häufig das bei euch der Fall ist. Dass ich sage, zu jedem Zeitpunkt, es ist ganz okay, so wie es ist, es ist wunderbar, ich brauche nichts mehr dazu, ich brauche nichts weniger, so wie es ist, ist es okay. Immer wenn das nicht der Fall ist, und auch nur ganz leicht nicht der Fall ist, nicht, ich bin wahnsinnig wütend, ich stresse mich verrückt, ich bin unglaublich glücklich, sondern es ist einfach so, ein ganz feines nicht okay. Das wäre auch schon Begehren. Und Ablehnung, das spielt dann, das merkt man dann. Das wirkt dann. Und das Entscheidende aber, und aus dem folgt dann eigentlich auch dieses Begehren und Ablehnen, ist das Nicht-Erkennen, dass es kein für sich selbstständiges, unbedingtes Ich gibt. Also es gibt gemäß buddhistischer Psychologie, können wir nach glauben oder nicht, aber wir können es auch bei uns beobachten, es gibt kein nicht bedingtes Sein. Es gibt kein Ich, das für sich selber existiert. Sondern das, was wir als Ich erleben, klar, es gibt mich, ich heiße Stefan Ebner, ihr kennt mich, ich kenne euch, ich komme jedes Mal wieder, wenn ich das hier ankündige, zumindest bis jetzt, und ihr seid auch immer wieder gekommen. Also es gibt eine gewisse Kontinuität, das ist so, ja. Aber dennoch, wenn wir dann wirklich so ganz in uns reinschauen, dann können wir uns fragen, ja, also ich bin heute Abend nicht mit den genau gleichen Ideen und Gedanken hier wie noch vor einem Jahr oder auch nur schon wie das letzte Mal. Dazwischen habe ich Sachen erlebt, ich habe mich verändert, ich bin vielleicht ein Müh noch älter geworden, vielleicht seht ihr das nicht, aber ich merke es manchmal. Und also es ist permanent, ändert sich das, was ich als Ich bezeichne oder was wir als Ich bezeichnen, was wir auch untereinander benennen. Und es ist klar, da sitzt Martina und da sitzt Johanna und ich kenne euch und ihr kennt mich. Wenn ihr genau schaut, es ist permanent eigentlich im Fluss, dass wir als Ich, schaut mal alte Kinderfotos von euch an oder vor 5 Jahren oder wen habt ihr vor 5 Jahren gekannt, was habt ihr dann geglaubt? Was war euch wichtig, was war euch unwichtig, was habt ihr für Kleider angehabt? Habt ihr genau das Gleiche an wie noch vor, weiß nicht, einem Jahr, zwei? Oder wie hat sich euer Körper verändert, eure Haltungen, eure Beziehungen? Vielleicht wohnt ihr an einem anderen Ort, vielleicht habt ihr einen anderen Beruf. Was hat sich, wenn ihr schaut, was würdet ihr alles zu einem Ich zählen? Dann würdet ihr merken, dass sich da von dem, was ihr eigentlich als Ich definiert, ja, ich bin doch meine Meinungen, ich bin mein Haus, ich bin meine Beziehungen, ich bin mein Beruf, ich bin mein Glaube, ich bin meine Ansicht, ich bin das, was ich weiß, ich bin meine Beziehungen im Beruf, in der Gesellschaft, in meinen Vereinen. All das ist vollständig im Fluss. Das ganze Konglomerat sieht zwar noch ähnlich aus und deshalb erkenne ich euch auch noch und ihr noch mich, aber wenn wir tief schauen, ist das permanent im Fluss. Und wenn wir noch tiefer schauen und schauen, ja, was läuft da eigentlich auf Zellebene oder anatomisch, dann ändern wir uns permanent. Wir werden älter, da werden Zellen umgebaut. Das ist nie das genau der gleiche. So wie ich heute da sitze, war ich das letzte Mal nicht genau gleich hier. Und ihr auch nicht. Und dieses im Fließen sein, und dieses im Fließen sein, all das hat Bedingungen. Dass ich heute hier sitze, das ist bedingt unter anderem dadurch, dass ich die letzten 40 Tage genug zu essen hatte und die letzten 3 Tage genug zu trinken und dass momentan genug Sauerstoff hier ist und dass ich nicht plötzlich gefunden habe, also dieses ganze MBSR, das bringt es dennoch nicht. Jetzt werde ich was ganz anderes. Ich konvertiere jetzt zum Orthodoxen, ich weiß nicht was. Oder ich gebärde Mohammedaner oder. Dass ich hier noch sitze und dass ihr hier wiedergekommen seid, hat Bedingungen, ganz viele Bedingungen. Das heißt, dass unser Ich hier ist, das, was wir als Ich bezeichnen würden, das ist von unglaublich vielen Bedingungen abhängig. Und diese Bedingungen sind in einem permanenten Wechselspiel. Es ist ein permanenter Fluss. Es gibt so schöne Beispiele, der Rhein heißt zwar immer Rhein, aber ist nie derselbe, wenn ihr hingeht. Nie. Heißt rein, aber der ist von Sekunde zu Sekunde ist der was ganz anderes. Ganz andere Wassertemperatur, andere pH-Wert und da treibt was anderes mit und sind andere Wassermoleküle. Aber es ist immer das Gleiche. Wir sagen immer rein. Und erstaunlicherweise sagen wir hier rein und weiter unten sagen wir auch noch rein und weiter oben auch. Irgendwann hört es dann auf, hat dann einen anderen Namen oder dann fließt ein anderer Fluss rein. Also die Biers hört irgendwann auf, dann ist sie eben rein. Und die Wiese. Also irgendwann geht es in was anderes über. Und wir haben das Gefühl, das ist doch stabil, der Rhein ist rein. Und dieses Haus, Lukas-Löckhorn-Straße 4 ist Lukas-Löckhorn-Straße 4. Aber jetzt werden die Fenster ausgewechselt, hier kommen Büros rein. Es ist immer noch der gleiche Raum, aber ist doch wieder anders, mit der anderen Funktion. Und das alles und eben wir selber auch, und das Entscheidende hier ist, im Umbau. Wir selber aber denken eigentlich dieses Ich, das wir als Ich bezeichnen, das ist stabil. Wir verhalten uns zumindest so. Und dieses Ich, das war dann noch ein ganz entscheidender Punkt, weil dieses Ich so bedingt ist, mein Ich ist bedingt eben durch meine Nahrung, durch die Umgebung, durch das, was ich höre, durch das, was ich lese, durch meine Beziehungen, gibt es das Ich nicht für sich allein, sondern immer nur in Bezug auf, in Bezug mit anderen. Wir erfahren aber unser Ich, und so geht es mir auch, als hier ist mein Ich. Hier, das ist Ich. Ihr seid nicht Ich. Das heißt, das Ich, so wie wir es erleben, hat eine starke Subjekt-Objekt-Trennung. Also da ist Ich und da sind die anderen. Dabei, wenn wir genau schauen, ist dieses Ich extrem vernetzt mit anderen. Ich könnte, glaube ich, gar nicht für mich alleine hier existieren, also ich müsste sehr viel dazu lernen, dass ich hier einfach ohne andere überleben könnte so schnell. Ich bin bezogen auf. Thich Nhat Hanh, ein bekannter, noch zeitgenössisch lebender buddhistischer Lehrer, nannte das nicht umsonst Intersein. Ich finde das ein sehr guter Begriff. Wir sind Inter. Intersein, wir sind immer bezogen, untereinander, vernetzt. Das heißt, wir existieren eigentlich nicht für uns alleine, sondern immer in Bezug auf, wir verhalten uns aber anders. Und immer, wenn wir etwas ganz auf uns beziehen, wird nämlich solches Begehren oder Ablehnung problematisch. Wenn wir etwas im Begehren, in Konkurrenz zu anderen, dann wird das Begehren erst problematisch. Begehren für sich ist nicht problematisch. Solange es nicht andere schädigt und mich selber nicht, ist es nicht problematisch, solange es andere nicht ausgrenzt. Es wird dann vor allem problematisch, wenn wir etwas haben wollen in Konkurrenz zu anderen. Die dürfen das dann nicht haben, nur ich. Oder dieses Wissen ist nur für mich, ich gebe es den anderen nicht weiter, das ist mein Wissen. Also dann vergesse ich einfach, dass das Wissen, was ich ja habe, mir einfach nicht einfach so in mir entstanden ist und hat wieder Bedingungen, dass ich es bekommen habe, dass es in mir vielleicht sich weiterentwickeln konnte. Also das Entscheidende ist, dass ich zutiefst versuche zu verstehen, dass dieses Ich, was ich so meine, dass es so fix und stabil da ist, dass dieses Ich bei näherem Zusehen gar nicht da ist. Und deshalb auch meine Anleitung vorhin in der Meditation. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Wenn wir so einfach versuchen, vollständig entspannt da zu sein, einfach völlig offen mit unseren Sinneswahrnehmungen und dann versuchen zu erkennen, wer nimmt eigentlich wahr. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden gesehen habt, der wahrnimmt. Es geschieht einfach Wahrnehmung. Es geschieht einfach Spüren, Gefühlen. Aber gibt es jemand, der das wahrnimmt, wirklich? Und diese Fragen, die ich euch da gestellt habe, das sind so Fragen, die man in der Mahamudra-Meditation anwendet, seine tibetische Geistesschulung, sind so Fragen, die sollen einem helfen, wenn ich das wirklich, ich versuche zu erkennen, wer ist da jemand, der wahrnimmt? Gibt es da wirklich jemand? Und wenn ich versuche, da hinzuschauen und wirklich das versuche, in der Meditation zu machen, dann merke ich, es geschieht einfach Wahrnehmung. Aber da ist keiner wahrnehmbar. Das wäre dann das, was ich bisher gesagt habe, war so intellektuell. Ich kann mir das ja sagen, ja, ich bin in Beziehung und klar, ich bin bedingt, aber eigentlich weiß ich ja, ich kann mir das, ist ja nicht, ich glaube, das kann man nicht wirklich bestreiten, dass wir nur bedingt da sind. Aber das macht ja noch nichts mit uns. Das können wir uns alle nachlesen, aufschreiben und dann nochmal lesen, aber okay. Und jetzt, dann wirklich zu schauen, wo begegne ich eigentlich meinem Ich? Wenn ich das wirklich versuche, mal in der Meditation dem nachzugehen, kann ich dieses Ich erfahren? Und die Frage, wie ist es wahrzunehmen, ist auch so eine Frage, die hilft dazu. Die ist nicht eine Frage, die beantwortet werden will, im klassischen Sinn. Es geht einfach darum, wie ist es eigentlich? Einfach die Erfahrung wahrzunehmen und zu schauen, ist da jemand, der wahrnimmt? Die kann helfen zu merken oder zu erfahren oder selber zu erleben, dass dieses Ich eben, ja, ich meditiere, ich sitze doch jetzt da und ich schaue das Objekt an. Wenn ich aber diese Objekt-Subjekt-Beziehung aufgebe, nämlich diesen Atem beobachten oder diese Lichtreflexe auf dem Teppich oder dieser Druck der Füße zum Boden, das ist immer Subjekt-Objekt. Da gibt es einer, der wahrnimmt, dann gibt es den Boden, da gibt es zwei. Und wenn ich versuche, in die unmittelbare Wahrnehmung zu gehen, dann wird diese Ichlosigkeit wird ein Stück weit erfahrbar. Und das tönt vielleicht jetzt etwas speziell, aber ich denke, wir alle und ihr alle hattet schon solche Erfahrungen. Das sind Momente, die wir vielleicht hatten, wo wir es völlig selbst vergessen, völlig gar nicht mehr uns selber bewusst irgendwo in einer Situation erlebt haben. Das kann irgendwo gewesen sein, in der Kindheit oder in Beziehungen oder beim Spaziergang oder in den Ferien, irgendwo so Situationen, wie ihr merkt, das war völlig im Lot. Ihr wart euch irgendwie bewusst und trotzdem war dieses Ich wie auch nicht mehr da. So eine völlige in Bezug sein und in der Situation sein mit dem, was gerade da ist. Ich weiß nicht, ob ich schon solche Erfahrungen hatte, dass die sind mal ganz kurz, tauchen die auf und dann sind sie wieder weg. Und das Faszinierende ist, dass eben der Buddha aufgrund solch einer Erfahrung, die er hatte als Kind, sich überhaupt dran gemacht hat, überhaupt das alles zu entwickeln, was er dann später gelehrt hat. Der hat ja nach einer luxuriösen Kindheit in Rausch und Braus, ist er dann den vier himmlischen Boten begegnet, hat sich von zu Hause verabschiedet, hat sich harter Askese befleißigt und ist beinahe daran krepiert und gestorben. Da gibt es ganz verrückte Geschichten, wie er dann da ausgeschaut hat. Da war ich halb tot, da hat sich halb tot zu Tode gefastet und hat irgendwann gemerkt, das bringt es ja nicht. Also vor der Überfluss war nichts besonders sinnvoll und dass ich jetzt zu Tode kasteien auch nicht, irgendwie komme ich nicht weiter. Ich komme nicht weiter auf meine Frage, wie kann ich Leid auflösen. und hat sich dann in dieser Situation einer Episode in seiner Kindheit erinnert, wo er irgendwie so ein paar Jahre alt war und ihn sein Vater am Rand eines Feldes hingesetzt hat und einen Rosenapfelstrauch, der damals geblüht hat, und der Vater hat irgendwie beim so Frühlingswettpflügen mitgemacht irgendwie so, und hat den Jungen da deponiert, und der Junge saß da und irgendwie war da in so einem Zustand, wo einfach es war völlig alles okay. Also ein völliges Einssein, so sein mit dem, was ist, ohne irgendetwas haben wollen, weghaben wollen, mehr haben wollen. Es war einfach so, wie es ist, ist okay. Und er hat sich an diese Situation erinnert und hat gesagt, hey, da ist doch was dran. Was war dann das damals? Was hat diese Situation eigentlich ausgemacht? Und hat sich dann auf den Weg gemacht, das zu erforschen. Und hat dann das schlussendlich dazu geführt, dass er eben dieses Rad der Lehre, dass er selber das erkannt hat zutiefst und eben zu einem Wissen gekommen ist, was nicht mehr nur ein intellektuelles Wissen ist, sondern einem grundlegenden, zutiefsten Verständnis dessen, was zu dem eben beiträgt. Und in diesem Verständnis und in diesem Erkennen, das war dann seine sogenannte Erleuchtung. Und damit war er von dem, hat er praktisch die Radnarbe rausgezogen. Er hat erkannt, da ist gar kein wirkliches Ich, das sich auf irgendwas beziehen könnte, das in Aversion oder in Ablehnung zu den Dingen sein kann. Und das ist eigentlich eine der Haupterkenntnisse, oder wahrscheinlich sogar die Hauptkenntnis, die er gelehrt hat, auch im Gegensatz zu anderen seiner damaligen Zeit. Er hat ja auch aus Quellen der ihn umgebenden anderen Lehrer geschöpft, er war eben auch beeinflusst natürlich durch das, was, und dieses Erkennen dieser zutiefsten Leerheit, weil alles bedingt ist, ist gar nichts aus sich selber da, es ist in sich leer, es ist reiner Prozess, es ist reiner Fluss, es gibt nichts Stabiles, und in dem zutiefsten und damit gibt es eben auch kein stabiles, für sich losgelöst existierendes Ich, und in diesem Erkennen, zutiefsten Verstehen, darin lag dann seine Befreiung. Und damit würde man hier die Achse rausziehen und dieses Rad des bedingten Entstehens käme zum Erliegen und dem buddhistischen Glauben eben auch zum Nirvana, nämlich zum Auflösen des Gebundenseins in diesem Hamsterrad Samsara, dem immer wieder geboren werden und immer wieder weiter und immer wieder. Damit kommt es dann im buddhistischen Glauben, ich sage das bewusst eben als Glaube, kommt es dann zu dieser Befreiung. Das ist diese. Also das heißt, dieses Unwissen, dieses Ich zu erforschen und zu schauen, was ist das wirklich, das ist, darin liegt ein Kern von Befreiung. Und wenn wir schauen, wo regen wir uns wirklich auf, wo sind wir wirklich verärgert, wo sind wir gestresst, wo sind wir voll Ablehnung, voll Begehren? Wenn da kein Ich wäre, dann gäbe es gar keinen Ansatzpunkt dafür. Es hat immer ganz stark, je stärker die Emotion, desto stärker hat es mit einem Ich zu tun. Einem verletzten Ich. Ich bin nicht beachtet worden. Ich möchte doch das. Warum habe ich nicht genug? Warum der andere? Es hat immer mit diesem Ich zu tun. Solange dieses Ich ganz stark ist und im Zentrum steht, solange ist es eben die Narbe, um die sich alles andere dreht. Und wenn das weg ist, gibt es keinen Ansatzpunkt mehr für das, was Leid wäre. Und dann im Wegfall von dem, was dieses Leid ausmacht, im Wegfall ist vollständiges Glück, vollständige Befreiung, vollständige Entspannung. Der Wegfall von diesem Leid ist immer das Gegenteil. Also dann kommt der natürliche Zustand zum Vorschein. Das wäre diese Lehre, die zutiefst hinter diesem bedingten Entstehen und dieser Lehre von diesem bedingten Entstehen steht. Also die geht, ihr merkt das, und dann wollte ich das auch noch etwas auch ausführen. Wir können dieses bedingte Entstehen ganz pragmatisch anschauen. Wir können es wirklich brauchen, um ganz konkret und auch effizient in uns wahrzunehmen, was kommt, wie kommt eines zum anderen, und versuchen darauf Einfluss zu nehmen. Aber in einem noch tieferen Verständnis, so wie es eben gelehrt wurde, führt es zu einer vollständigen Befreiung. das liegt da drunter. Und ich finde einfach noch wichtig, dass man das, wenn man vielleicht auch etwas, sagen wir jetzt, nicht in diesem buddhistischen Glauben verwendet und das sich mit diesem bedingten Entstehen beschäftigt, finde ich wichtig, dass man weiß, was eigentlich auch in der Tiefe dann drunter steht. Und damit dann eben ist es nicht nur eine Verbesserung der Haftbedingungen, sondern ein Verlassen des Gefängnisses. Das wäre eigentlich das Ziel. Und nicht nur schöne Gardinen aufhängen in unserer grauen Zelle. Ja, das wäre das, was ich dazu sagen wollte. Jetzt können wir uns nicht noch fragen, was bedeutet das jetzt für unsere Praxis? Das wäre dann immer noch die Frage. Ja, es tönt ja alles schön und gut, aber konkret, was mache ich damit? Und ich meine, ihr könnt vielleicht wirklich mal schauen in eurem Alltag, wenn da Stress aufkommt, aber auch Freude, wenn Emotionalität wirklich ins Spiel kommt, wenn starke Gedanken da sind, die euch bedrängen, Ängste, Sorgen, Zukunftshoffnungen, all das, was uns sehr stark umtreibt in unserem Kopf, in unserem Geist, was uns vielleicht auch nicht ganz da sein lässt im Moment, sondern irgendwo hinzieht, wie stark wirkt da ich mit? Wo ist da ich spürbar? Und in welchen Momenten in eurem Alltag oder in eurer Freizeit gibt es so Momente, wo dieses Ich ganz schwach ist und ihr einfach da seid? Versuchen dem mal so nachzuspüren. Oder eben auch so in der Meditation, wie wir das vorher gemacht haben, da mal dem so etwas nachzuspüren und das mal zu erleben, selber zu erforschen. Das ist das Starke daran, dass Buddha nie gesagt hat, glaubt das einfach. Und es ist so, weil ich es gesagt habe, und ich bin ja so ein Gescheiter und Erleuchteter, sondern hat immer gesagt, probiert selber aus. Oder? Erforscht selber. Und wenn ihr es nicht seht, dann ist okay. Aber geht selber da wirklich dahin. Und deshalb ist immer wieder wichtig, wenn wir sowas hören, müssen wir uns die Frage stellen, wie kann ich selber mit dem Forschen arbeiten. Das soll ja ein Hinweis sein, nicht eine nette, gute Nachtgeschichte heute Abend, sondern dass es uns irgendwie Inspiration liefert. Wo könnte ich das in meinem Alltag erkennen? Wie könnte ich es beobachten? Und das könnte auch jeder für sich selber fragen. Ja, sich wirklich da ein Stück weit mit dieser geschulten Sammlung und Achtsamkeit, die wir ja alle ein Stück weit jetzt haben, dem auf die Spur zu kommen, wo wirkt da ich, in welcher Form. Und in Kombination mit dem Ich, Ablehnung und Begehren. Und dann sehen wir, befassen uns mit dem Zentrum dieses Rades, dieser Narbe. Und vielleicht gelingt es ja uns, ein Stück weit diese Narbe aufzulösen und weniger dicht zu machen. Und damit durchlässiger. Das wäre vielleicht der Tipp oder der Wunsch an euch, das etwas auszuprobieren. Ja, das war das, was ich heute Abend so praktisch am Schluss zu diesem bedingten Entstehen sagen wollte. Mir ist nicht bewusst, dass da noch sicher ganz viele Fragen, vielleicht auch Unverständnis oder Widersprüche oder Ablehnung oder da ist. Und ich denke, wir können noch ein paar Minuten uns diesen Fragen jetzt schon widmen und sonst auch dann am nächsten Abend, das werden eben ja, ich habe es schon eingangs gesagt, waren aber noch nicht alle da, der letzte Achtsamkeitsabend dann in diesem Jahr, werden so ein Abend, wo wir einfach zusammen nochmal verschiedene Übungen praktizieren, wo aber auch wirklich Raum da sein soll, um miteinander uns auszutauschen, auf Fragen einzugehen, vielleicht noch einmal etwas zu vertiefen von dem, was ich die letzten Abende in diesem Jahr ausgeführt habe und insbesondere auch heute Abend. Oder dann auch ganz allgemein vielleicht auch Fragen zur persönlichen Praxis, zu den Übungen, die wir gemeinsam gelernt haben und angewendet haben. Oder Praxis im Alltag, wie mache ich das konkret, auf solche Fragen dann einfach einzugehen, das, was dann halt gerade im Raum steht und da ist. Aber jetzt würde ich gerne noch öffnen für vielleicht Rückfragen zu dem, was ich heute Abend erzählt habe. Thomas, ja.
Ich bin etwas verwirrt jetzt über die Rabennarbe. Das Symbol ist der blinde Mann ja. mit dem Stock.
Ja.
Und drumherum ist das Unwissen und dann.
Also das Unwissen wäre die Bezeichnung.
Unwissen ist die Bezeichnung.
Also wäre jetzt wie hier, da steht der Kontakt und das Symbol,
okay,
sind diese beiden, ja, Personen, die sich umarmen, oder? Ich habe einfach das halt, die hätte ich da, ja.
Okay.
Ich habe es einfach so dargestellt, ich habe auch Unwissen hier angeschrieben, ich hätte es auch so quer dazu schreiben können. Aber das im Zentrum hier ist das Unwissen.
Und das Ich ist da auch irgendwo noch drin?
Ja, das Unwissen ist eben, dass ich nicht weiß, dass eigentlich da gar kein Ich ist. Dass ich davon ausgehe, da ist ein Ich. Und das ist ein stabiles, fixes für sich Ich in Abgrenzung zu allem anderen.
Okay.
Und dieses Unwissen, dass da eben kein Ich ist, das ist die Narbe. Ja.
Ja. Du hast von drei Grundübungen gesprochen.
Ja.
Das erste ist jetzt sehr intensiv.
Ja.
Gesprochen worden in Form von Begehren und Ablehnung. Was wären die zwei anderen?
Also das Begehren ist eines, die Ablehnung ist das zweite. Und das dritte ist das Unwissen, also die unbedingte, nicht bedingte Selbstexistenz. Also dieses Ichlosigkeit, verkürzt oft benannt. Das sind die drei. Begehren, Ablehnung und Ichlosigkeit. Das sind die drei Grundübel. Und die werden immer als Grundübel oder Wurzelübel genannt, Wurzelkileshas. Und aus diesen, das ist die Wurzel von allem anderen Übel, sprich allem anderen Leid. Aus diesen dreien zusammen kommt alles andere. Wenn ich die Wurzel wegmache, dann fällt alles andere zusammen. Dann verdorrt die Pflanze des Leides, so bildlich gesprochen. Und das ist die Wurzel. Diese drei sind die Wurzeln. Und das war ja der Anspruch von Buddha, er hat gesagt, meine Lehre hat nur einen Geschmack, nämlich den Geschmack der Befreiung vom Leid. So wie das Meer nur einen Geschmack hat nach Salz, ist mein, es gibt so einen ganz schönen Spruch in den Lehrreden, er hat gesagt, meine Lehre hat nur einen Geschmack, wie das Meer nur einen Geschmack hat, nämlich den nach Salz, hat meine Lehre nur einen Geschmack der Befreiung vom Leid. Und da geht es darum, diese drei Wurzeln, die müssen weg. Die müssen aufgelöst werden, die müssen erkannt werden, die müssen ja, aufgelöst werden, ja, durch Erkennen.
Speichen, die du in deinem Ort weggelassen hast, die Aufzählung ging mir etwas schnell. Ich habe es so mitbekommen, dass da Unwissen auch eine dieser Speichen ist, aber es ist gleichzeitig auch die Radnahme.
Ja, das ist etwas, was mich immer wieder auch wie als westlich Denkender, oder für mich kommt A und dann B und dann C. Eins, zwei, drei und dann kommt das nächste Kapitel. Und das ist oft das Irritierende an der Art, wie diese buddhistische Lehre aufgebaut ist, dass im einen schon wieder das andere verhängt ist. Es ist praktisch so holistisch. Im Kleinen ist das Ganze immer schon mit drin. Also in der vier edlen Wahrheiten ist der achtfache Pfad und im achtfachen Pfad sind wieder die vier edlen Wahrheiten. Das beißt sich häufig in den Schwanz. Das heißt eben, wenn ich am einen eben ziehe, wenn ich überhaupt anfange, kommt alles mit. Es ist alles vollständig verhängt. Ist aber für mich, ich bin auch eher so einer, der so völlig systematisch da durchdenkt und daneben kommt Punkt 1 und dann kommt Strich und dann kommt der zweite und so. Und dann hat mich oft vollständig verwirrt. Und das ist einfach eine andere Art von Denken. Es ist immer wie mehrdimensional. Also der Punkt ist wieder Bestandteil von was anderem und der ist wieder Bestandteil von dem und der ist wieder mit dem. Und da gibt es x so Aufzählungen von Geisteseigenschaften oder von eben den Wurzelkileshas. Sie sind dann wieder Bestandteil von was anderem und von dem sind sie dann wieder Bestandteil. Das kommt sehr häufig vor. Da muss man sich wie etwas dran gewöhnen, dass es so immer untereinander verhängt ist. Ja. Ja?
Ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, bei diesem Speichen, die du ausgelassen hast, kommt der Aspekt des Glaubens rein.
Also der größte Teil habe ich sie wegen dem rausgelassen und das zweite, weil ich finde, ich hatte mir immer sehr große Mühe, mir diese 12 Speichen zu merken vom normalen 12-fachen Bedingten entstehen. Paticca Samuppada nennt sich das. Und habe mich immer gefragt, ja, warum, wo stoße ich dann dran? Und für mich ist es irgendwie in sich nicht flüssig. Das kann ich mir merken. Das ist irgendwie pragmatisch und das ist vor allem auch lebensnah für das, um was es wirklich geht, jetzt aktuell. Und es sind eigentlich auch die Speichen, die im jetzigen Leben, weder im Vorleben noch im Nachleben relevant sind. Die anderen, da geht es eben darum, dass wenn ich jetzt ergreife, dann kommt es praktisch wie zu einer Zwischenphase, wo ich wie schwanger gehe für eine nächste Existenz. Und diese, ich finde, die bringen, also in mir zum vielleicht bringen sie euch was, ihr könnt es ja auch mal nachlesen, wenn ihr Lust habt, oder? Mir hat das, ich habe wirklich lange darüber nachgehört und habe gemerkt, mir bringt es irgendwie nicht, ich stoße wie an, ich blockiere mich mit dem. Und das sind wirklich primär die Aspekte, die des Bedingten entstehen, die sich eigentlich auf Vor- und Nachexistenz beziehen. Ja. Und sie bringen für mich nicht wirklich, wahrscheinlich schon in der wirklich buddhistischen, bringen sie nicht schon eine zusätzliche Erkenntnisse rein, aber für das, was ich so am meisten anwenden kann in meinem Alltag, reicht mir das. So, es ist für mich auch eben einfach lebensnäher, vielleicht auch für mein Weltbild und mein Verständnis. Aber ihr könnt es auch gerne mal nachlesen, im Buch von Fred Vonalm und seinem Buch Buddhismus, habe ich euch, das ist bei euch auf der Literaturliste oder bei mir auf dem Internet, ist das gut beschrieben. Das sind dieses zwölfgliedrige Bestehen gut beschrieben. Ich habe auch mal eine ganze Woche eine Weiterbildung gemacht zu bedingtem Entstehen, Paticca Samuppada, da ging es um all diese 12 Bereiche und ich finde, es hat mir in der Quintessenz dann diese Fehlenden hat mir nichts zusätzlich gebracht, vom Verständnis her. Aber das meins, vielleicht ist es für euch anders, vielleicht helfen euch die anderen noch weiter.
Ja? Also diese ganze Sache mit dem Ich finde ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Als westlicher Mensch.
Es ist vollständig kontraintuitiv, total. Total.
Irgendwo
ja.
Das Hirn, genau. Oder wenn man das ja. Nicht so denkt.
Ja.
Weil sie gehen ja davon aus, dass wir ja als Menschen geboren werden und uns und diese Fähigkeit zu denken und uns als Ich zu empfinden, ganz stark zum Menschsein gehört.
Ja.
Und ich kann es am ehesten noch nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so davon ausgehe, von unserem christlichen Glauben her heißt es, gibt es doch irgend so etwas, das heißt, und selig sind die, die werden wie die Kinder.
Mhm.
Und dass wir eigentlich so einen Weg gehen aus diesem unbewussten Wahrnehmen. Also ein kleines Kind ist ja Wahrnehmung pur.
Mhm.
Und das ist für mich etwas, das kommt am ehesten dem, was ich denke, gemeint sein könnte mit dem, was du sagst, ja. Mit dieser Ichlosigkeit, dass wir wieder ganz in diese Wahrnehmung gehen können. Aber irgendwie müssten wir ja, wenn wir uns als Mensch gesund entwickeln, irgendwo in dieses bewusste Denken reinkommen. Ja. Und das grenzt uns dann ja ab von der Welt. Wir sind dann nicht mehr die Welt, sondern das ist ich und die Welt.
Genau, also wir müssen auch wirklich, das soll nicht zu einer vollständigen Ich-Auflösung in dem Sinne führen, dass wir alles mit uns machen lassen und gar keine Meinung mehr haben und, oder?
Das wäre ja dann eher ungesund.
Das ist dann auch nicht mehr lebensfähig.
Mhm.
Es braucht auch wirklich, aber es wird immer wieder unterschieden, das macht es manchmal auch so schwierig, es wird so unterschieden einer konventionellen Ebene da sind oder einer relativen Ebene, da brauchen wir ein Haus und wir brauchen, oder hier zumindest, es ist langsam kalt und wir brauchen Job und wir haben unsere Beziehung und das alles brauchen wir auch. Wir sind eben in dieser Bedingtheit, nämlich dass wir jetzt als Mensch geboren wurden, müssen wir diesen Bedingungen ja auch nachkommen, sonst gibt es uns einfach nicht mehr. Also das heißt, wir sind, solange wir eben mit einem menschlichen Körper und Geist geboren wurden, gibt es Bedingungen, die für ein gesundes Gedeihen notwendig sind und das ist so.
Mhm.
Und denen müssen wir auch nachkommen. Und dennoch merken wir aber, dass ja wir mit diesem Ich, das wir offensichtlich haben, sehr häufig oder ganz oft nicht wirklich glücklich sind, zufrieden sind. Also diesem Ich, diesem Art Verständnis, wie wir das leben, geht offensichtlich etwas mit einher, was es auch wieder problematisch macht. Und es geht eigentlich darum, diesem, was es problematisch macht, nachzuspüren. Und auf einer eben relativ, Buddha selber unterscheidet das häufig, er hat zwei Ebenen seiner Lehre. Es gibt die relative, das wäre, wir sind eben, wir sind bedingt, wir sind hier, wir sind in Beziehung, aber dann gibt es noch eine absolute Ebene. Wenn Sie es genau anschauen, dann ist es eigentlich doch wieder nicht da. Und das ist so dieses Dazwischen-Oszillieren zwischen diesen beiden Erkenntnissen. Aber es hilft schon ungemein, ich versuche das die letzten Tage oder Wochen zu machen, immer wieder dazwischen im Tag so in dieses Zustand zu kommen, es ist einfach so, wie es ist und nur für kurze Zeit. Mhm. Also diese innere Haltung, die kann schon, wenn sie so langsam in den Alltag rein diffundiert, so oder so, macht schon was. Also die ändert was. Dass es zu mehr, einer mehr gelassen, denke ich, mehr Gelassenheit kommt, mehr auch in mühsamen Situationen einfach im So-Sein, es ist auch wieder okay. Und trotzdem mache ich noch das, was notwendig ist. Ich werde nicht einfach völlig nicht mehr, dass ich nicht mehr handle. Mhm. Aber ich mache es wie aus einer anderen inneren Grundhaltung raus. Es geht nicht darum, mit einem Fuß immer so in diesem Bewusstsein zu sein. Da ist eigentlich völliges unbedingt, also ja, völlige so diese Ichlosigkeit und in der anderen Seite bin ich trotzdem mit dem anderen Fuß in der bedingten Realität. Und so diese beiden, wenn ich so da mit drin stehe, dann kommt es dazu, dass wir, glaube ich, viel fließender in dem sein können, was einfach ist. Und trotzdem das Richtige noch tun. Aber es ist so eine schwierige Gratwanderung. Und wir nehmen es auch wirklich als, doch zum gewissen Teil auch als widersprüchlich wahr. Und zu dem auch nachzuforschen, wie ist es genau, wie verhalten sich diese beiden Zustände oder Sichtweisen zueinander, ist auch ganz spannend. Da ändert sich dann auch was.
Ich habe da noch was zu sagen, dass dieser Ichlosigkeit, die ist ja eigentlich in der christlichen Philosophie, ist die auch vorhanden. Wenn man jetzt das Wort, also wenn diese Narbe aufgelöst ist, dann ist man im Nirvana. In der christlichen Philosophie heißt es einfach, dann ist man in Gott. Also im Endeffekt ist dieses Ziel oder dieser Weg, ist genau der gleiche, wenn man den weiterdenkt, bis zum Schluss, ist das genau der gleiche. Es sind vielleicht andere Punkte oder andere Argumente, die dahin führen, aber schlussendlich ist es die Auflösung der Narbe ins Nirvana oder ins wenn man Gott in sich selber entdeckt und merkt, dass man es eigentlich selber Gott ist, dann ist es ja das gleiche.
Also ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so, also ich bin aber auch nicht letztlich Gott. Schlussendlich weiß ich wirklich dann zu wenig drüber. Ich habe mich zwar schon mal recht auch mit christlichen Mystikern uns auseinandergesetzt. Ich glaube schon, im christlichen Glauben ist da ein Ich, das von Gott ganz so gewollt ist, wie es ist. Und dass jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Und am Schluss gehen wir, so wie wir sind, ins Paradies oder eben nicht. Also da ist die Person, das Individuum, ist so von Gott gewollt als sein Gegenüber, als sein Partner auch in der Schöpfungsgeschichte. Aber es gibt nämlich in den christlichen Mystiker und Tauler und Zeuse und wie sie alle heißen und Johannes vom Kreuz, da gibt es dann diese Begriffe wie dieses Nichten und sich Auflösen. Also diese Erfahrung natürlich, dass sich dieses Ich schlussendlich in einer mystischen Unia Mystica mit diesem Schöpfergott auch wieder vereinigt und sich eigentlich auflöst, die ist nicht schon auch da.
Ich meine, es ist wahrscheinlich ganz falsch, wenn man argumentiert und sagt, wir haben in der christlichen Philosophie, man muss eigentlich das Wort christlich völlig weglassen. Wenn man das sofort wieder mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringt, das heißt mit Christus im Endeffekt. Und das darf man eben nicht. Man muss das weglösen. Klar sind wir hier christlich erzogen und christlich, wie soll ich sagen, christlich infusiert, aber das ist... dass im Endeffekt muss man das alles weglassen. Auch Jesus Christus war auch ein ganz unskrüblicher Mensch.
Ja, ich weiß nicht, also
ich meine,
dass eher unsere abendländische Prägung, vielleicht
ja,
ist sozusagen,
genau,
wir haben
ja
schon ein anders geprägtes Denken und Kultur als das
ja,
östliche.
Aber schon, ja, aber das sind ja nur
Wege. Wir haben ja das Glück, dass wir das jetzt alles kennen.
Also ich finde es schon noch wichtig, dass man die Sachen nicht zu leichtfertig vermischt. Und ich denke, es ist ganz gut, deshalb war es auch mir ein Anliegen, nochmal klar rauszustellen, wie das mit diesem Bedingten entstehen ist, eben im buddhistischen Glauben. Und wir könnten nicht jetzt schon schauen, aber das sprengt nicht heute den Rahmen, ja, was steht da im christlichen Glauben? Und ich denke, es gibt auch hier Leute unter uns, die sind ganz stark im christlichen Glauben verwurzelt. Ich habe momentan sehr mein mittlerer Sohn, der ja auch hier schon Kurs gemacht hat, der hat jetzt das Christentum entdeckt für sich und ist da ganz stark unterwegs und das gibt spannende Fragen. Er war auch mal im Buddhistischen sehr unterwegs. Und ich denke, man darf es nicht zu leichtfertig mischen. Es ist, denke ich, gut, dass man mit die Konturen mal rausarbeitet zuerst und dann schaut, wo gibt es eben diese spannenden Überlappungen. Und ich finde zum Beispiel ein sehr spannender Ansatz in diese Richtung ist eben das, was auf im Lassalle-Haus passiert, oder diese Schweizer Jesuiten, die ganz stark im Christlichen sind, ganz klar, sind aber eben auch Zen-Lehrer und haben jetzt diese Unia Mystica, die so eine eigene Schule praktisch begründet, wo sie ganz stark schöpfen aus den christlichen Mystikern, die dann wieder sehr stark dann da, an dem wieder nahe sind, was zum Teil im Zen erlebt wird, und da versuchen die so gemeinsamen Weg, eben diese Unia Mystica herauszuarbeiten. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man ganz klar weiß, was ist wirklich die Lehre und wenn man, dass man klar die Konturen hat, kann man dann auch wieder schauen, wo gibt es eben gemeinsame Bereiche. Aber ich würde sie nicht zu schnell vermischen und denke, wir müssen dann wirklich die Konturen gut rausarbeiten. Und das finde ich dann auch wirklich spannend. Es gibt ja auch Bücher, die, zum Beispiel Küng hat eines geschrieben, Buddhismus, das war nicht so ein gutes Buch, aber Buddhismus und Christentum, da hat er dann war sehr auf seiner Seite und hat dem anderen auch das Schlusswort nicht gegeben, also war nicht ganz so sauber, aber sehr ein interessantes Buch, oder, wo man mit dem Becher da diskutiert. Es gibt Bücher, die versuchen dann das beide oder nebeneinander zu halten und zu schauen, wo gibt es dann Übergänge und wo unterscheiden sie sich auch wirklich definitiv, wo man es auch nicht einfach übereinander mischen kann.
Ich meine das auch nicht, aber ich gehe jetzt von einem Endpunkt aus, von einem Ziel, wo man sagt, also dahin müssen wir. Und da ist wahrscheinlich das buddhistische Ziel und das christliche Ziel und das muslimische Ziel und diese verschiedenen Ziele müssen ja am gleichen Punkt enden. Es kann ja nicht sein, sonst hätten wir ja verschiedene Götter. Es gibt ja nur ein göttliches Wesen oder Sein oder weiß ich was. Und das muss ja von allen Religionen das Gleiche sein.
Wenn man an diesen einen Schöpfer glaubt, muss man ja nicht.
Ja, eben.
Ja, muss man
und ich
ja
meine, das ist ja im Endeffekt, ist ja eigentlich das Nirvana, so wie ich es verstehe, ist ja eigentlich auch die Erlösung oder wie man sagt, die Erleuchtung. Und
ja,
ich glaube, die ernsthaften muss ernsthaften Betreiber dieser verschiedenen Religionen, das sind ja im Endeffekt auch alles Leute, die wollen eben auch dahin. Ob es
ja,
Christen.
Also, würde ich jetzt, also ich denke, wir müssen doch, wir können es jetzt auch nicht mehr weiter, also zumindest jetzt hier nicht mehr weiter diskutieren, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Da müsste man schon noch genauer schauen. Und wir kommen dann sofort in ein Problem, nämlich das, dass wir eben da um was diskutieren, das eigentlich mit Sprache dann einfach auch nicht mehr fassbar ist. Oder? Und dann kommen sehr schnell auch Missverständnisse auf. Und so. Und deshalb muss man auch dann versuchen, ganz sauber zu sein und herauszuarbeiten, was meine ich jetzt genau mit dem, was ich sage und so weiter. Aber es wäre sicher sehr interessante Diskussion, Amanda, ich möchte es von dem her gar nicht sagen. Aber ich denke, man müsste es dann wirklich mal einen größeren Raum für das haben. Dann würde ich es jetzt mal fürs heute so stehen lassen.